Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ
الله أكبر
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch und verleugnet einige von ihnen und andere tötet ihr?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 8. Januar 2021, gleich dem 19. D 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt, Wahlfiasko und Menschenrechtsbilanz zeigen, was das große Idol USA wirklich ist. Zarif, Trumps ungehinderte Macht, Krieg zu beginnen, bereitet Sicherheitsbedenken für die Welt. Khatib Sode, koreanische Delegation verhandelt über iranische Finanzressourcen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt, Wahlfiasko und Menschenrechtsbilanz zeigen, was das große Idol USA wirklich ist. Laut dem Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sei es seltsam, dass einige die USA trotz des Wahlfiaskos, der gelähmten Wirtschaft und der Menschenrechtsbilanz des Landes immer noch als ihr Idol verehren. Heute können wir sehen, was aus diesem großen Idol geworden ist. Das ist ihre Demokratie. Dies ist ihr Wahlfiasko. Dies sind ihre Menschenrechte. Sie töten alle paar Stunden oder Tage eine schwarze Person und der Mörder wird nicht strafrechtlich verfolgt. Dies sind die amerikanischen Werte, die heute verhöhnt werden. Und dies ist ihre gelähmte Wirtschaft, sagte Ayatollah Khamenei am Freitag in einer Fernsehansprache. Seltsamerweise verehren einige Amerika noch immer, fügte der Führer hinzu. Einige denken, dass Iran zu einem Paradies wird, wenn wir uns mit den USA versöhnen und mit ihnen interagieren. Ayatollah Khamenei bemerkte weiter, dass die Amerikaner selbst zugeben, dass ihre Interessen durch die Schaffung von Instabilität in der Region gesichert werden. Die USA sehen unter den gegenwärtigen Umständen ihr Vorteil in der regionalen Instabilität, außer wenn sie selbst die dominierende Macht in der Region werden. 2009 wollten die USA Iran instabil machen, aber das ist ihnen selbst in den Jahren 2020 bis 2021 widerfahren. Sie haben die Leute gesehen, die in den US-Kongress eingedrungen sind. Das wollten die Amerikaner in Iran bewirken. Sie wollten Chaos schaffen und einen Bürgerkrieg auslösen, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Ayatollah Khamenei wies ferner darauf hin, dass Iran keine Eile für die Rückkehr der USA zum Atomabkommen von 2015 hat. Unsere rationale Forderung ist die Aufhebung der Sanktionen. Dies ist das Recht der iranischen Nation, das verletzt wurde. Sie sind dazu verpflichtet, nur wenn die Sanktionen aufgehoben werden, wird die Rückkehr der USA zum JCPOA etwas bedeuten, sagte er. Die Frage der Entschädigung werde erst in der nächsten Phase angesprochen, hob er weiter hervor. Aber wenn die Sanktionen nicht aufgehoben werden, kann ihre Rückkehr zum JCPOA sogar zu unserem Nachteil sein, so das Oberhaupt. Das Revolutionsoberhaupt wies an anderer Stelle seiner Rede auf die regionale Präsenz Irans hin und betonte, unser System ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass seine Freunde in der Region gestärkt werden. Er sagte, die Präsenz Irans schaffe Stabilität und dies wurde in der Frage der Bekämpfung der IS-Terrormiliz und dergleichen bewiesen. Er wies auch auf den Widerstand des Westens gegen die Stärkung der Verteidigungsmacht Irans hin und hob hervor, wir haben kein Recht, unser Land wehrlos zu lassen. Wir dürfen nichts tun, was den Feind ermutigt und uns unfähig macht zu reagieren. Zarif, Trumps ungehinderte Macht, Krieg zu beginnen, bereitet Sicherheitsbedenken für die Welt. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif äußert sich besorgt über die unkontrollierte Autorität, die US-Präsident Donald Trump ausübt und damit sowohl seinem eigenen Volk als auch anderen Nationen weltweit bereits große Probleme bereitet hat. Zarif twitterte am Donnerstag und nannte Trump einen Schurkenpräsidenten, der Rache gegen sein eigenes Volk suchte. Er bezog sich offenbar auf Trumps ungehinderte Konfrontation mit den US-weiten Protesten nach dem Mord an den afroamerikanischen Staatsbürger George Floyd im vergangenen Jahr. Der Top-Diplomat betonte, das US-Staatsoberhaupt habe in der Zwischenzeit unserem Volk und anderen in den letzten 4 Jahren viel Schlimmeres angetan. Während seiner kontroversen Amtszeit nahm Trump die USA aus mehreren bedeutenden internationalen Abkommen heraus, was die völlige Missachtung des Multilateralismus widerspiegelte. Zu den Vereinbarungen gehörte das Atomabkommen von 2015, JCPOA, zwischen Iran und den Weltmächten, bei dem der US-Präsident nach dem Austritt harte Sanktionen gegen Teheran wieder aufnahm. Zarif bemerkte weiter, dass ein Präsident mit einer solch befleckten Urkunde auch die Machtbesitze verschiedener Kriegsarten wie unter anderem einen Atomkrieg gegen den Rest der Welt zu führen. Was beunruhigend ist, ist die Tatsache, dass derselbe Mann die unkontrollierte Befugnis hat, einen Atomkrieg zu beginnen, ein Sicherheitsbedenken für die gesamte internationale Gemeinschaft, schrieb der Außenminister. Trump kündigte überdies den Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte-Vertrag INF und den Vertrag über die Begrenzung von antiballistischen Raketenabwehrsystemen ABM mit Russland. Indem er die Abkommen verließ, stoppte er das Engagement der USA für Systeme, die darauf abzielen, die Bedrohung der Welt durch Atomwaffen zu verringern. Khatib Zodeh, koreanische Delegation verhandelt über iranische Finanzressourcen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums gab bekannt, dass der Hauptgrund der Reise einer südkoreanischen Delegation nach Iran die Frage des Zugangs Irans zu seinen Finanzressourcen sei, die in Südkorea beschlagnahmt sind. Said Khatib Zodeh antwortete am Donnerstagabend auf die Fragen der Reporter bezüglich des Besuchs einer Delegation aus Südkorea in Iran. Die in Teheran eingetroffene Delegation ist Teil der Delegation des stellvertretenden südkoreanischen Außenministers, der am Sonntag Teheran besuchen wird. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, der Besuch der südkoreanischen Delegation war schon von der Beschlagnahme des koreanischen Schiffes vereinbart worden. Nach Angaben südkoreanischer Banken sind iranische Vermögenswerte in Höhe von 9,2 Milliarden US-Dollar in südkoreanischen Banken aufgrund der harten US-Sanktionen eingefroren. Khatib Zodeh hatte zuvor über die Situation des koreanischen Schiffes, das in den Küstengewässern Irans am Persischen Golf festgehalten wurde, gesagt, das Problem des koreanischen Schiffes ist völlig technisch und die Islamische Republik Iran ist wie alle Länder bezüglich des Schutzes der Meeresumwelt empfindlich und behandelt Verstöße dagegen entsprechend den Gesetzen. Die Marine der Islamischen Revolutionsgarden Irans hatten am vergangenen Montag über die Beschlagnahme des südkoreanischen Tankers Hangak Shimi mit 7200 Tonnen Erdölchemikalien berichtet, der gegen die Umweltvorschriften im Persischen Golf verstoßen habe. USA-Krise. Pelosi fordert Amtsenthebung Trumps. Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat am Donnerstag den Sturm der Trump-Anhänger aufs Kapitol verurteilt und eine Amtsenthebung des noch US-Präsidenten gefordert. Als Reaktion auf die Krawalle in Washington hat Nancy Pelosi die sofortige Absetzung von Präsident Donald Trump gefordert. Pelosi sagte am Donnerstag in Washington, sie rufe den amtierenden US-Vizepräsidenten Mike Pence auf, eine Amtsenthebung auf Basis des Zusatzartikels 25 der US-Verfassung anzustrengen. Trump sei gefährlich und dürfe nicht länger im Amt bleiben. Dies ist dringend, Der demokratische Vorsitzende des Senats, Chuck Schumer, hatte zuvor ebenfalls gefordert, dass der Präsident sofort seines Amtes enthoben werden sollte und verwies auf dessen Rolle bei den Ereignissen am Mittwoch in Washington, die dazu führten, dass Trump-Anhänger den Kongress für mehrere Stunden besetzten, bevor dort die offizielle Bestätigung der Stimmen des Wahlleute-Gremiums stattfinden sollte. Viele demokratische Abgeordnete, aber auch Republikaner, forderten inzwischen die Amtsenthebung Trumps. Ilhan Omar, demokratisches Mitglied des US-Repräsentantenhauses, legte dem Kongress einen entsprechenden Resolutionsentwurf vor. Diesbezüglich schrieb sie auf Twitter: »Wir können nicht zulassen, dass er im Amt bleibt. Es ist eine Frage der Erhaltung unserer Republik und wir müssen unseren Eid erfüllen.« Am Mittwoch, den 6. Januar 2021, haben gewaltbereite Trump-Anhänger das US-Kapitol gestürmt, als eine gemeinsame Sitzung des US-Kongresses stattfand, um Joe Bidens endgültigen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen zu bestätigen. Der Sturm auf das Kapitol erfolgte auf eine indirekte Aufforderung Trumps, der ein weiteres Mal zuvor bei einer Rede seiner Wahlniederlage nicht anerkennen wollte. Bei dem Angriff wurden nach bisherigen Berichten 5 Menschen getötet. EU und Lima-Gruppe stellen Unterstützung für Guaido ein. Die EU und die Lima-Gruppe haben infolge der Ergebnisse der Parlamentswahlen in Venezuela ihre Anerkennung für Juan Guaido als Interimspräsident aufgegeben. Laut der britischen Zeitung The Financial Times gab der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell am Mittwoch bekannt, dass sich Brüssel von der Anerkennung Juan Guaidos, dem Führer der venezolanischen Opposition, der sich illegal als Interimspräsident bezeichnet hatte, zurückgezogen habe. Neben der Europäischen Union hat auch die Lima-Gruppe 13 mittel- und südamerikanische Länder plus Kanada in einer Erklärung am Dienstag zum neuen Parlament Venezuelas nicht von Guaido als Interimspräsident gesprochen. Die im Dezember 2020 gewählte Nationalversammlung Venezuelas hat am Dienstag, dem 5. Januar 2021, mit ihrer Arbeit begonnen. Am selben Tag wurde vom neuen venezuelanischen Parlament Luis Parra als Vorsitzender bestimmt, wodurch Juan Guaido auch dieses Amt verlor. Fast 2 Jahre nach dem Putsch in Venezuela, angeführt von Guaido, der sich mit grünem Licht der USA selbst als venezuelanischer Präsident bezeichnete, erlitten seine Anhänger bei den Parlamentswahlen eine weitere Niederlage. Die Verantwortlichen der venezuelanischen Wahlkommission gaben den Sieg der regierenden Sozialistischen Partei bekannt und teilten mit, dass 67,6% der 5,2 Millionen Stimmen bei der Parlamentswahl Anfang Dezember 2020 an Pro-Maduro-Kandidaten gingen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 4 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 2 Grad und Bandar Abbas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während in den USA ein wahrer Wahlkrimi zu Ende geht, kommen überall ständig unangenehme Tatsachen über das korrupte System ans Licht. Neuestes Beispiel ist ein Interview mit dem Unternehmer Patrick Byrne, der nach eigener Aussage am 18. Dezember 2020 Teilnehmer eines hochumstrittenen Termins bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus war. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hester, sagte in unserem heutigen Gespräch, dass er noch nie eine so eindrückliche Schilderung der Machenschaften des Deep State gehört habe, wie die des US-Unternehmers Byrne. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Hossein Abedi, die Medien berichten so ganz anders. Laut Medien drängt scheidender Präsident Trump auf Änderung des von Wahlergebnis. Und das hat auch sogar bei Republikanern Empörung ausgelöst. Das soll in Georgia gewesen sein, wie die Medien nun einheitlich darüber berichten. Also, wenn man den Medien Glauben schenken darf, dann heißt es, dass der Präsident, amtierender Präsident, den Wahlleiter dieses Bundesstaates dazu sozusagen zwingt, ein anderes Ergebnis vorzulegen. Was meinen Sie dazu?
Ja, das ist auch sehr spannend, dass Patrick Byrne in dem Interview eben erzählt, dass man inzwischen schon das klar sagen kann, dass die Medien hier wieder einmal organisiert lügen. Ja, das ist ja in unseren Gesellschaften inzwischen das Übliche geworden. Wir sehen das an vielen Dingen. Ich kann nur eine Sache zitieren, die uns allen extrem bewusst ist. Das ist der Umgang mit dem Iran im Zuge des Bruches des Atomvertrages einseitig, unprovoziert und natürlich völlig illegal durch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Dass man einfach aus einem Vertrag so Knall auf Fall aussteigt und sagt, ich mache da nicht mehr mit, das ist ein schlechter Vertrag. Und möchte aber dann den Iran zwingen, den weiter einzuhalten. Das ist ein politischer Witz natürlich. Und der Iran hat sich da praktisch jahrelang drauf eingelassen, indem er ganz langsam, Schritt für Schritt und jeder Schritt Monate vorher angekündigt, sich vorsichtig aus dem Vertrag verabschiedet hat, nachdem auf ebenfalls jahrelanges Anbahnen aus Teheran nicht mal die Europäische Union ihre eigenen lautstarken ständigen Versprechungen erfüllen wollte, diesen Vertrag durch eigene Mechanismen, die dem Iran einen Warenexport erlaubt hätten und auch einen Import, also den Bruch der bestimmten Embargos, die da sind, legale mit der UNO, illegale ohne UNO, die meisten schlimmen Sanktionsthemen sind ja illegal, nicht? Einfach wie ein Unterdrückungsmechanismus durch die westliche Welt im Iran übergestülpt. Das sind, und die, wie die Medien berichten, die nie oder fast nie schreiben, dass der Iran zu jedem Tageszeitpunkt diesen Vertrag übererfüllt hat, während der Westen ihn nie erfüllt hat. Das sind ja auch so krasse Dinge. Und trotzdem geht es unisono, der Iran ist schuld und der Iran provoziert und der Iran bricht den Vertrag und so weiter und so weiter. Ganz, ganz typisch. Wir haben viele andere Lügen in dieser Hinsicht. Beim Iran-Irak-Krieg gibt es auch solche Dinge, aber nicht nur um den Iran herum wird gelogen, auch um Russland herum, um China herum. Immerzu und über alles wird, wenn der regierende Deep State mit seinen Lügenmedien das für richtig hält, krass und klar gelogen. Und das ist eben auch hier in diesem Fall. Worum ging es in Georgia? Donald Trump, das weiß ich, weil ich die Tweets von Donald Trump genau lese, Donald Trump und die ihn unterstützenden Leute wollten ganz einfach, dass jede Stimme, die da abgegeben worden ist, nicht nur einfach nochmal gezählt wurde, das ist ja passiert in Georgia, man hat nochmal gezählt, sondern dass sie untersucht werden, weil eben da Fälschungen vorgekommen sind, so dass man eben zig und hunderttausende Stimmen nachgedruckt hat und hat sie dann ins System eingefüttert und mehrfach und solche Dinge. Das ist, und man hat Kontrollen nicht eingehalten und diese Dinge. Aber er wollte einfach nur mal, dass man diese offensichtlich nachgedruckten Wahlstimmen einfach mal untersucht. Wenn man das nämlich täte, dann wüsste man, was das für eine Sorte Papier, wer hat das geliefert, wohin ist das geliefert worden, wann sind die Stimmen einfach nachgedruckt worden. Das würde alles auffliegen wie nichts Gutes. Also das Donald Trump verlangt habe, das Wahlergebnis zu ändern, ist natürlich ein krasser Witz. Das hat er nicht. Aber das würde zwangsläufig rauskommen, wenn man prüft. Das ist eine andere Frage. Aber so wird ja nicht berichtet. Es wird so berichtet, dass Donald Trump wie ein herumlaufender Idiot, buchstäblich, das hat mich auch dazu gebracht, sehr scharf zu zögern und genau in die Details zu gehen bei der Untersuchung, hat man eben aussehen lassen wie einen wirren Idioten, der irgendwelche wirren Sachen sagt und nicht weiß, was er da tut. Der weiß sehr genau, was er tut. Und es ging um die Prüfung der Stimmen, um nichts anderes. Und das wird nicht berichtet. Also so wissen wir also, Wir dürfen hier auf die großen, ich sage mal, Kartellmedien nichts geben, weil das, was sie tun, zur Aufhellung nicht beiträgt.
Herr Holzer, Sie sagten noch, dass die Hälfte des Personals im Weißen Haus gegen ihren Chef sei. Wir wissen aber von Trump, dass er so einer ist, der sofort jemanden feuert, wenn er etwas falsch macht. Wie kommt es dann, dass diese Zusammensetzung, zumindest die Hälfte davon, wie Sie sagten, gegen ihren Chef arbeitet, ohne einfach gefeuert zu werden?
Ja, das ist auch eine tolle Frage und trifft ja sehr den Punkt. Ich will mal ein bisschen, wie soll man sagen, hier den mir, wie soll man sagen, sehr lieben Popkünstler, dessen Vater aus Italien kommt, aus Neapel, glaube ich, oder aus der Umgebung, und der Zeit seines Lebens fürs US-Verteidigungsministerium gearbeitet hat. Dieser Popkünstler Frank Zappa, der hat die amerikanische innere Politik in einer Weise kritisiert und auseinandergenommen. Das ist wirklich brillant. Das ist politisch brillant. Und da erinnere ich mich, als ich kleiner Redakteur war beim Mitteldeutschen Rundfunk und wollte, ich habe immer so kritische Sprüche gemacht, wenn es um die Vermeldung der Arbeitslosenzahlen ging. Einmal im Monat, also kritische Sprüche von Christoph Hörstel in der Nachrichtensendung. Und das hat verschiedentlich Ärger mit den Chefs gemacht, bis ich keine Lust mehr hatte, überhaupt beim deutschen Fernsehen zu arbeiten. Und ein Spruch erinnere ich mich noch von Frank Zappa, der wurde einfach krass sofort vom Redaktionsleiter abgelehnt. Frank Zappa hatte gesagt, die Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Industrie. Und das wurde mir verboten, durfte ich nicht sagen. Das war ein Moment, wo mir klar war, dass ich möglicherweise in diesem System nicht glücklich würde. Und wir schauen jetzt einfach mal an, wie das bei Trump war. Er hat eine ganze Menge Leute tatsächlich durchgeschleust, die nicht gut taten. Aber er hat längst nicht alle gefeuert, die er hätte feuern müssen, sagt zum Beispiel Patrick Byrne in diesem Gespräch mit Dr. David Junder. Und das sind die Dinge, auch da haben die Medien, ist mir klar, eine regelrechte Kampagne gestartet, um den Trump, der ja immerhin ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, das darf man nicht vergessen, darzustellen als jemanden, der buchstäblich nicht bis drei zählen kann. Ich erinnere mich an die dollsten Geschichten, dass da also ein Oberhemd, auf dem Boden des Schlafzimmers des Präsidenten im Weißen Haus liegt, und jemand hat das aufgehoben und Trump hat verlangt, dass er es liegen lassen soll. Solche Dinge werden da berichtet. Ich kann über diese Hemdenfrage jetzt nicht abschließend klären, ob das zutrifft oder nicht. Aber eines ist klar, Trump weiß ziemlich genau, was er tut. Und er hat die Wahl gewonnen, die erste Wahl, weil er eine hervorragende Unterstützer mit Milliarden hatte, darunter einen berühmten Mathematiker mit einer erfolgreichen Firma, die sehr genau wussten, was sie wollten und wissen, was sie wollen. Und mit Sicherheit hat er viel mehr Deep State-Freunde im Weißen Haus gelassen, als er je feuern konnte. Und die Sache ist ja so, wir haben in der Sekunde, in der es um, wie soll man sagen, ethische, ehrliche Politik geht, in den USA sofort die Vermutung bei Amerikanern, die mutig und offen reden wollen, dass jemand, der es tatsächlich ehrlich meint, vermutlich sein Amt nicht überlebt oder im Amt nicht überlebt. Und diese Debatte ist in den USA ganz kräftig geworden seit der Ermordung von John F. Kennedy. Und die ganze Debatte um John F. Kennedy ist also ein dickes Thema. Und wir wissen ja auch, dass die Geschehnisse von 9/11, also von dieser Attentatsserie der angeblichen vom 11. September 2001, bis heute nicht aufgeklärt ist. Frühere Skandal, Golf von Tonkin-Zwischenfall zum Einstieg in den Vietnamkrieg davor, die Explosion des US-Kriegsschiffs Maine vor Kuba, was dann eben dazu führte, dass die Amerikaner auf Kuba einmarschierten und sich die Insel unter den Nagel gerissen und die Spanier vertrieben haben. Diese Dinge, die wurden alle aufgeklärt. Aber eben 9/11 nicht. Und da fängt das Unheil an. Und da setzt eben eine Großkorruption ein, die ungeheuerlich ist. Denn da haben ja die USA die ganze Welt unter Terrorkriegsdrohung gesetzt. So ist es ja. Und sie haben in 15 Ländern nach 9/11 Militärbastionen errichtet, die sie vorher nicht hatten. Wie unglaublich praktisch und billig war 9/11 für die US-Politik, die das amerikanische Volk garantiert so nicht will. Das sind die Dinge. Und das ist auch eben die Schilderung von Patrick Byrne, wie er erlebt hat, dass die Anwälte in der Diskussion, Trumps Anwälte, nicht Rudy Giuliani, der wurde am Telefon zugeschaltet und hat sich sehr couragiert und toll benommen, sagt Patrick Byrne. Aber drei Leute, die da waren, ein Herr Cipollone zum Beispiel, die sich so aufgeführt haben, dass sie jede Untersuchung der Wahlfälschung abgelehnt haben, haben alles torpediert. Ja, wir wissen nicht, ob wir das können und so. Auch schon die Schilderung, wie die Dreiergruppe ins Weiße Haus kam. Wie es dann so war, dass man gesagt hat, die Sidney Powell, die braucht ja eigentlich, weil Trump so entschieden hatte, einen ständigen Zugang und ein Sicherheitsclearing. Ja, das hatte nämlich Trump verfügt. Er hat sie zwar nicht ernannt, aber er hat ihr ein Sicherheitsclearing verpasst. Das darf der US-Präsident, da muss er niemanden fragen. Das wurde ihr nicht gewährt. Und dann hieß es, okay, dann kann sie ja jedenfalls so einen kleinen Zettel um den Hals kriegen. Das machen die Amerikaner immer gerne, ein sogenanntes Badge. Und da hat man so ein Band um den Hals und da hängt dann ein Ausweis dran mit Lichtbild und 1000 Unterschriften und dann darf man überall durch. Das hat man ihr auch nicht gegeben nach diesem 18. Dezember, dieser Sitzung im Weißen Haus. Und jetzt einmal kurz zurück zur Sitzung. Das Wichtige an der Stelle war, dass eben Patrick Byrne feststellt, alle drei Anwälte haben immerzu gegen die Untersuchung der Wahlfälschung operiert. Und er sagt eben auch, dass er so wütend geworden sei, dass er die am liebsten verprügelt hätte, hat es aber nicht gemacht. Man denkt sich, der ist körperlich dazu in der Lage. Da ist ein kräftiger, großer Typ. Aber er hat es nicht gemacht, weil er dachte und sagte, das sei schädlich vielleicht. Und also hat er sich da zurückgehalten. Aber sie haben eben dem US-Präsidenten Donald Trump klar angeraten, dass Sidney Powell die Sache, die Untersuchung leiten soll. Rudy Giuliani wird persönlicher Berater des Präsidenten in dieser Frage, so wie er persönlicher Anwalt ist. Sie halten ihn für zu alt, um die Sache selbst zu leiten. Und Michael Flynn eben Stabschef. Das haben sie immer wieder durchzusetzen versucht gegen die Berater des Präsidenten, die da vehement mit allen Ausflüchten und dies und das da gesprochen haben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Seid gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Letzte Woche haben wir einen Blick auf die geografische Lage, das Klima und die Geschichte der Provinz Hormuzgan im Süden Irans geworfen. Wir haben festgestellt, dass die Geografie und Geschichte der Provinz eng mit denen des Persischen Golfes in Verbindung steht. Die Präsenz von Kolonialisten und Imperialisten aus Portugal, England und Holland wurde angesprochen. Heute möchten wir uns mit den kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Provinz näher bekannt machen. Die Provinz Hormuzgan war seit alten Zeiten Ort erster menschlicher Versammlungen und Wiege alter Kulturen. Die ersten Staaten sind mit einer reichen Kultur an den Küsten des Persischen Golfes entstanden. An diesen Küsten sowie auf den Inseln von Hormuzgan lebten einst Araber, Luren, Parsen, Belutschen und Türken nebeneinander und verursachten die Vermischung ihrer Rassen. Die Einheimischen in manchen Häfen und Inseln von Hormuzgan sind arabischsprachig und sind aus anderen Teilen des Landes hier angesiedelt. Körperlich weisen sie auch nicht die Merkmale der Araber in Nachbarländern Irans auf. Lori und Mukrani sind zwei weitere Volksgruppen, die in Hormuzgan sesshaft sind. In Hormuzgan wird überwiegend in verschiedenen Dialekten der einheimischen Sprache gesprochen, also Untergruppen von Persisch und Lori. So weisen sich Verbindungen mit der Sprache der Menschen in Lorestan in der Provinz Fars auf. In manchen westlichen Teilen und auf iranischen Inseln im Persischen Golf ist Arabisch die gängige Sprache. In östlichen Teilen wie im Hafen Jask wird die Sprache der Belutschen gesprochen. Die Bevölkerung der Provinz ist hauptsächlich in der Landwirtschaft, Fischfang und Seetransport tätig. Die Landwirtschaft ist von daher von Bedeutung, weil landwirtschaftliche Produkte von tropischen Gebieten hier relativ schnell gedeihen und die regionalen relative Vorteile aufweist. Zu den Produkten gehören auch Gemüse und Kräuter wie Tomaten, Gurken, Wassermelonen und Okras. Auch Zitrusfrüchte wie Apfelsinen, Mandarinen und Zitronen werden angebaut. Die Provinz ist zudem reich an Bodenschätzen, die Vorkommen von Chromit, rote Erde, Kalk, Gips, Salz, Schwefel und Eisen bieten, neben den Öl- und Gasvorkommen reiche Naturressourcen der Region, die für die Wirtschaft des Landes von großer Bedeutung sind. Die Provinz verfügt auch in der Nahrungsmittelindustrie und dem Seetransport eine hohe wirtschaftliche Stellung. Der Fischfang gehört zu den wichtigsten Zweigen der Seeindustrie. Die Produkte werden als Thunfisch und Sardinenkonserven in ganz Iran vertrieben. Dazu kommt noch die Fabrik zur Herstellung von Fischmehl, das von Knochen, Haut und Innereien der konservierten Fische hergestellt wird. Die Provinz ist auch aktiv im Bootsbau, in der Textilindustrie, Kutterbau, mit Eisfabriken, Zitronensaftwerken, Schiffsbau und Schiffreparaturen. Daneben werden der Provinz angesichts der traditionellen Struktur und reichen und reinen Sitten verschiedene Handwerksbereiche betrieben. Die einheimische Handwerkindustrie genießt einen besonderen Stellenwert in der Kultur und den Sitten der Menschen. Die traditionellen Näharbeiten zum Beispiel gehören zu den wichtigsten Handwerksarbeiten hier. Sie machen einen Teil der Bekleidung von Frauen und Mädchen aus. In den ländlichen Teilen werden Binsenuntersätze, sogenannte Tag, hergestellt, die auch als Dachbedeckung genutzt werden können. Der wichtigste Zweig im Handwerk ist jedoch die Herstellung von Vasen, Tonkrügen, Binsenerzeugnisse, Jarjims, Gabbes, Kelims, Satteltaschen und eine Art Untersatz mit langem Flor. Was die See betrifft, wird auch da Handwerk betrieben, und zwar in Form von Gemälden und Skulpturen, die aus Schneckengehäuse, Muscheln und Korallen. Das Provinzzentrum ist die historische Hafenstadt Bandar Abbas. Sie gehört heute zu den großen Städten des Landes und ist Zentrum wichtiger Wirtschaftsaktivitäten und Handel. Während des auferlegten Krieges Saddams gegen Iran spielte die Stadt als Import- und Exporthafen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft des Landes. Besonders, da die anderen wichtigen Häfen in Khorramshahr und Abadan nicht mehr vollwertig genutzt werden konnten. Bandar Abbas liegt an der Grenze der Gewässer vom Persischen Golf und des Oman-Meeres. Der Stadt gegenüber liegen die Inseln Reshm, Hormuz und Lorak nahe der strategisch wichtigen Seestraße von Hormuz. Der Hafen bietet beachtliche Möglichkeiten für den modernen Dienstleistung, der Infrastruktur und der Wirtschaft. Der Shahid Rajai Kai ist eine gewaltige Laderampe, wo ein Großteil des Warenhandels zwischen Iran und anderen Ländern abgewickelt wird. Bandar Abbas ist durch Seestraßen, dem Schienennetz des Landes, erstklassige Straßen und über den Luftweg mit anderen Landesteilen sowie mit anderen Ländern verbunden. Die historische Stadt Bandar Abbas birgt zudem wichtige historische Schätze in sich, unter anderem die antiken Viertel Suro, die Latidan-Brücke, das Kolah Farangi-Gebäude und den Hindu-Tempel. Das Suro-Viertel liegt im Westen der Stadt. Hier wurden Münzen aus verschiedenen Epochen wie den Sassaniden, Safaviden und Qajaren entdeckt, die heute im Museum der Stadt ausgestellt sind. Die entdeckten Münzen lassen darauf deuten, dass die Herrscher von Hormuz über eine Werkstatt zur Münzenprägung verfügten, die sowohl Silber- und Kupfermünzen als auch Goldmünzen prägte. Die Latidenbrücke ist ein historisches Erbstück der Stadt. Nachdem die Portugiesen vertrieben wurden, verlor die Insel Hormuz nach und nach an Bedeutung und wurde von Bandar Abbas ersetzt. So stieg die Stadt zum wichtigen Hafen des Landes auf. Die Latidan-Brücke befindet sich auf der Route der Karawanen von Lahore nach Bandar Abbas. Sie diente als ursprünglich wirtschaftlichem Zweck. Die Brücke wurde auf dem Fluss Kohl bzw. Kuhl 50 Kilometer westlich der Stadt geschlagen und ist ein Werk aus der Zeit der Safaviden. Im Gegensatz zu anderen Brücken aus dieser Epoche baute man Latidan aus rohem Stein. Sie gehört zu den längsten Brücken des Landes. Die Bögen sind zwei Reihen übereinander aufgebaut worden. Der Entwurf gehört zu den Meisterwerken des Brückenbaus im alten Persien. Das Kolah Farangi-Gebäude bietet den Touristen ein besonderes Schauspiel. Das Gebäude stammt ebenfalls aus der Herrscherzeit der Safaviden. Früher wurde als Zollamt benutzt. Es befindet sich neben dem alten Kai des Hafens. Inspiriert von europäischer Architektur wurde sie als Kolah Farangi, in Deutsch westlicher Hut, bekannt, so wie es auch bei vielen Gebäuden aus der Zeit der Qajaren der Fall ist. Der Tempel der Hindus liegt an einer Hauptstraße der Stadt und zieht die Aufmerksamkeit von jedem Besucher auf sich. Das Tempelgebäude wurde 1310 im Mondkalender errichtet. Der Grundriss besteht aus einem viereckigen Raum, auf dem eine Kuppel gesetzt ist. Der Stil in der Kuppel unterscheidet sich durch die angebrachten Morarnas nicht nur von den Kuppeln am Persischen Golf, sondern von jenen im ganzen Land. Die Architektur ist vollkommen beeinflusst vom indischen Architekturstil. Liebe Freunde, unsere Zeit ist um und daher müssen wir uns verabschieden. Bis zur nächsten Woche wünschen wir alles Gute.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Abbas Gulab mit dem Titel As Tomam Nunam. Auf Deutsch, ich danke dir.
خدایا حالمو ناکن به غیر از تو اناهی نیست نباشی جاده ها بسته است به سمت عشق راهی نیست شب و روزای دنیا از عشق تو شروع میشه یه کاری با نگاهت کن که قلبم نوشه از ریشه خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه خدایا از تو ممنونم که حفظین منو بازم دعای عشق میچینه خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه خدایا از تو ممنونم که
تفسین من و بازم دعای عشق میچینه. چقدر این لحظه خوش حسه، چقدر این حال شیرینه، با تو هر روز من عیده، با تو هر سال شیرینه. میدونم در کنار تو رو حسم پا نمیذارم، تموم سال و با من باش، به جز عشق تو چی دارم. خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه. خدایا از تو ممنونم که حفظین منو بازم دعای عشق میچینه. خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه. خدایا از تو ممنونم که حفظین منو بازم دعای عشق میچینه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang. Sie erinnern sich, liebe Hörerfreunde, dass wir über den Umgang mit unseren Kindern gesprochen haben. Wir sagten, dass Liebe und Verständnis die wichtigsten Voraussetzungen für Beziehungen der Eltern zu ihren Kindern sind. Die Liebe zum Kind schafft die nötigen Voraussetzungen für eine gesunde Erziehung. Die Verantwortung, die die Eltern bei der Wahl der Erziehungsmethoden tragen und ihre Rolle für die körperliche und seelische Entwicklung, ist von großer Bedeutung. Heute möchten wir über die verschiedenen Arten der Erziehungsmethoden sprechen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, auf welchem Weg Kinder mehr lernen? Durch Hören oder durch Sehen? Die Psychologie hat festgestellt, dass Kinder durch das Sehen um ein Vielfaches mehr lernen als durch das Hören. Dadurch werden einige wichtige Punkte hinsichtlich der Kindererziehung deutlich. Erstens sollten wir eine Übereinstimmung zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir tun, herstellen. Diese Übereinstimmung sollte eine feste Charaktereigenschaft sein, so dass wir das Vertrauen unserer Kinder besitzen. Das heißt, als erstes müssen wir selber von dem überzeugt sein, was wir sagen, und nach dem handeln, was wir denken. Es wurden verschiedene Erziehungsmethoden analysiert und kategorisiert. Einige Eltern führen ein strenges Erziehungsregiment. Eine Reihe von anderen erlauben im Gegenteil dazu ihren Kindern alles. Eine dritte Gruppe von Eltern bedienen sich einer anderen Erziehungsmethode und fallen in kein Extrem. Wir möchten nun jede dieser generellen Erziehungsmaßnahmen näher betrachten. In einer Familie mit strenger Erziehung besitzt die elterliche Macht eine herausragende Bedeutung. In diesen Familien gehorcht die Erziehung strengen, starren Regeln. Es hat nur eine Person in der Familie zu sagen, und diese Person legt die Regeln fest. Meistens ist diese Person der Vater, seltener die Mutter.
In Familien mit strenger Erziehung kommen die Kinder nicht in den Genuss ihrer speziellen Rechte. Strenge Eltern zwingen aufgrund ihres Gutdünkens den Kindern harte Regeln auf. Ein deutscher Erziehungsexperte namens Hoffmann gelangt nach einer Untersuchung, die er an Kindern mit strengem Elternhaus durchgeführt hat, zu dem Ergebnis, dass diese Kinder zwar meistens gehorchen, aber ihr Verhalten mit Aggressivität gemischt ist. Sie gewinnen keine großen Sympathien unter ihren Spielkameraden, denn sie achten die Rechte anderer nicht. Die Kritik von Erwachsenen ist ihnen gleichgültig und ihre emotionale Stabilität ist schwach. Kinder strenger Eltern beteiligen sich normalerweise nicht an Gruppenspielen und sind nicht eigenständig genug. Sie vertrauen wenig in sich selbst und sind wenig kreativ. Herr Shehrinejad, ein iranischer Psychologe, hierüber: Kinder strenger Eltern sind nach außen hin gehorsam, aber in Wahrheit mit Unruhe erfüllt. Unbewusst passen sie sich ihren Eltern und sind zu anderen aggressiv. Deshalb schikanieren sie Gleichaltrige oder kleinere Kinder. Verhaltensforscher sagen, eine strenge elterliche Erziehung hat besonders bei Jungen langfristige negative Folgen.
Das Gegenteil zu den strengen Elternhäusern sind Familien, in der die Eltern einfach den Kindern alles erlauben und Kinder immer ihren Willen durchsetzen können. In einer solchen Familie macht jeder, was ihm passt, und die anderen haben nicht das Recht, sich dazu zu äußern. Die Befürworter dieser Erziehungsmethode sind der Ansicht, dass Kinder ihren Wünschen nachgehen müssen, da eine Behinderung ihrer Freiheit zu Minderwertigkeitskomplexen führen würde. Aus ihrer Sicht zeigt die Existenz eines Wunsches, dass ein Bedürfnis vorhanden ist und dieses Bedürfnis müsse bei der ersten Gelegenheit befriedigt werden. Laut Ansicht der Verfechter dieser Erziehungsmethoden liefern die Wünsche der Kinder den besten Hinweis darauf, wie ihre körperliche und seelische Gesundheit abgesichert werden kann. In solchen Familien mit sogenannten anti-autoritärer Erziehung wird nicht darauf geachtet, dem Kind soziale Regeln beizubringen. Eine Einmischung der Eltern in die Angelegenheit ihrer Kinder ergibt keinen Sinn mehr und fällt daher flach. Jedes Mitglied der Familie macht, was es möchte. Die anti-autoritäre Erziehungsmethode hat ebenso wie die strenge Erziehung mehrere unangenehme Folgen. Verhaltensforscher weisen darauf hin, dass es durch die Nachlässigkeit der Eltern und die uneingeschränkte Freiheit der Kinder zu chaotischen Zuständen in den Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern kommt. Leute, die ihren Neigungen und Vorlieben nachgehen, verbringen zumeist in einer imaginären Traumwelt und ihnen ist die Realität fremd. Kinder aus solchen Familien sind zügel- und ziellos und empfinden keine Verantwortung gegenüber den anderen. Deshalb können sie auch keine geeigneten Beziehungen zu den anderen herstellen. Kinder aus einem anti-autoritären Familienmilieu besitzen zwar Freiheit im Handeln und Denken, aber wegen des entstehenden Chaos sind sie seelisch nicht stabil, was zu ihrem unangemessenen Verhalten im privaten und sozialen Umfeld führt. Musik. da bei der zu lockeren Erziehung die Eltern alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, damit ihre Kinder an die Erfüllung von Wünschen gelangen, werden diese Kinder nicht richtig mit der Bedeutung von Anstrengung und Engpässen im Leben vertraut. Deshalb glauben sie sich unfähig, selber ihre Angelegenheiten zu regeln, und wegen Willensschwäche wagen sie nicht, Probleme in Angriff zu nehmen. Die Psychologen sagen daher, dass Kinder aus einem solchen Milieu Erziehungs- und Moralschwächen aufweisen, was in ihnen die Voraussetzung für Jugendkriminalität hervorruft. Den beiden Extremen, die wir nannten, steht die ausgewogene Erziehungsmethode gegenüber. In einer ausgeglichenen Familie erfolgt die Kindererziehung aufgrund gesunder Grundsätze. Die Eltern beaufsichtigen zwar direkt und indirekt das Verhalten ihrer Kinder, verletzen aber nicht ihr freies, unabhängiges Denken. Wir möchten im nächsten Programm über diese Erziehungsmethode sprechen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.